anders als man denkt. Geplant war an diesem Morgen der Manu Georg, der konnte dann auf einmal nicht mehr. Dann wollte der Ben einspringen, der konnte dann auch nicht mehr, weil er krank geworden ist. Und jetzt stehe ich hier vorne. In meine Person vereinigt die zwei vielleicht so in Summe. Aber das Leben ist halt manchmal anders, als man das plant. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute Morgen in unserem Bericht aus der Bibel mitbekommen. Wir sind gespannt, was Gott uns zu sagen hat. Vorher noch zwei Anmerkungen. Der Ältestenkreis hat am Freitag dieses Stimmungsbild ausgewertet. Und wir sind daran, diese Sache zu bewerten. Wir haben uns ja auch in diesem Ablaufplan gesagt, wir wollen uns Zeit nehmen, auch intensiv über das Statement der Gemeinde nachzudenken. Und wir werden in der Gemeindeversammlung am 27.03. dann die Gemeinde über das weitere Vorgehen informieren. Diese Zeit brauchen wir, glaube ich, dass wir da eine weise und gute Entscheidung treffen können. Also 27.03. damit schon ein Hinweis auf die Gemeindeversammlung, 19.30 Uhr am Donnerstagabend. Eine zweite Ansage noch. Wir wollten ja in diesem Jahr eine Gemeindefreizeit machen. Wir haben kein Haus gefunden. Es war zu kurzfristig. Letztes Mal haben wir Glück gehabt oder Gottes Führung war es, dass wir ein Haus gefunden haben im Schwäbischen. Dieses Jahr haben wir es nicht geschafft. Aber wir haben gesagt, wir wollen eine alte Tradition aufleben lassen, nämlich den zweiten Pfingsten, der Montag nach Pfingsten. Da haben wir früher abgekocht und wir haben gesagt, wir wollen anstatt dieser Gemeindefreizeit einen Gemeindetag haben auf der grünen Wiese in der Hoffnung, dass wir gutes Wetter haben. Bitte merkt euch diesen Tag schon mal vor. 9. Juni 25, abkochen, Gemeindetag mit Alt und Jung. Ich glaube, es wird ein schöner Tag. Macht euch dazu Gedanken. Die Monika hat uns den Text gelesen, der heute Morgen dran ist. Und ja, ich finde, es ist eine sehr interessante Geschichte, die wir heute Morgen betrachten dürfen. Und ich habe für mich so 5 Punkte herausgearbeitet, die ich ganz kurz mit euch betrachten will. Wo ich gemerkt habe für mich, das hat mich in diesem Text angesprochen. Mein erster Punkt heißt, wenn das Leben mal wieder hart zuschlägt. Wenn das Leben mal wieder hart zuschlägt. Ja, Leben kann grausam und kann hart sein. Und Naomi kommt in dieser Geschichte, die wir im Buch Ruth lesen, vom Regen in die Traufe. Es beginnt damit, dass sie Hungersnot erleiden muss. Es geht weiter. Sie machen sich Gedanken, wie können wir denn unser Leben weiter gestalten? Sie sind auf der Flucht vor dieser Hungersnot. Sie erlebt ein Stück weit Heimat in der Fremde. Was viele Menschen heute auch erleben. Sie versuchen, Heimat in der Fremde zu finden. Sie erlebt, wie ihr Ehemann stirbt. Sie erlebt aber auch schöne Tage, ihre Söhne heiraten. Der Wehmutstropfen dabei, es sind moabitische Frauen. In 5. Mose können wir lesen, dass Gott eigentlich sagt, das sollt ihr eigentlich nicht tun. Aber was sollten sie tun? 10 geordnete Jahre in geordneten Verhältnissen mit den Schwiegertöchtern und den Söhnen und dann sterben diese Söhne. Leben ist manchmal hart. Geht noch mehr? Ich glaube, es geht auch noch mehr. Jeder von uns kennt diese Geschichten, diese Probleme, die im Leben auftreten können, wo wir vor der Frage, wie heute Morgen bei Wolfgang stehen oder bei Ulla, wo wir Dinge aus den Händen geben müssen, wo wir Leben nicht mehr planen können, wo das, was wir uns im Kopf durchgedacht haben, nicht mehr planbar und nicht mehr durchführbar ist. Dinge geschehen und wir wissen nicht, warum. Leben ist manchmal hart. Manchmal ist es selbst verschuldet. Wir lesen in der Bibel ganz viel von dem Volk Israel, die diese harten Zeiten sich selbst zugeschrieben hatten. Sie haben ihren Gott verlassen, sie haben Gottes gute Gegenwart verlassen, sie sind selbst in diese harten Zeiten hineingeraten. Unverschuldet geht es auch. Wir lesen das bei Hiob. Er war ein Mann, der nach Gottes Willen gelebt hat und er kommt in diese harten Zeiten, wo Familie stirbt, wo das ganze Hab und Gut weg ist und er kann eigentlich nichts dafür. Es kann passieren, dass man unverschuldet auch in solche Nöten hineinkommt. Und natürlich, wie in unserer Geschichte, es gibt Umstände, die dazu führen, die wir nicht beeinflussen können, wo wir sehen, es ist eine Hungersnot und ja, das Leben überfällt uns. Geht noch mehr? Ich glaube schon. Es geht mehr. Die Bibel verspricht uns, nicht den Himmel auf Erden. Das ist eine klare Botschaft aus dieser Geschichte heraus. Die Bibel verspricht uns nicht den Himmel auf Erden, sondern sie verspricht uns auf der Erde den Himmel. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die wir an dieser Stelle auftun müssen. Leben ist manchmal hart. Ich denke an eine Begebenheit in dieser Woche. Robin, 25 Jahre alt, Kind Gottes, stirbt mit 25 Jahren. Leben ist manchmal hart. Er ist ein Kind Gottes, Mitarbeiter in einer FEG. Und es passiert. Gott lässt Dinge zu. Trotz unseres Glaubens, trotz seines Glaubens. Gott lässt zu. Aber er verspricht uns auch, dass es eine Perspektive gibt. Und ich glaube, diese Perspektive sehen wir in dieser Geschichte. Bei all dem, was passiert, bei all dem, was auf die Ruth zugekommen ist, verliert sie Gott nicht aus dem Blick. Das lesen wir im Vers 6. Da heißt es, sie hat gehört, sie war noch in Verbindung mit diesem Gott, den sie ein Stück weit verlassen hat, wo sie ein Stück weit aus dieser Perspektive herausgekommen ist. Sie hat den Blick zurück zu diesem Gott gefunden. Und die Ruth, die ja in einer ähnlichen Situation gewesen ist, sie verliert ihren Ehemann, hat keine Perspektive. Sie beginnt neu. Nein, sie beginnt nicht neu, sie beginnt erstmals diesen Blick auf diesen Gott der Bibel zu richten. Leben ist manchmal hart und es kann zuschlagen, aber die Bibel macht uns deutlich, auch in dieser Geschichte, es geht immer wieder ein Dennoch, wie der Hiob auch gesagt, ich will mich halten, ich will wieder neu mit diesem Gott in Verbindung treten. Die Bibel verspricht uns nicht den Himmel auf Erden, aber sie verspricht uns ein Stück weit, ja, auf dieser Erde diesen Blick zu diesem Gott, der größer ist. Ein zweiten Punkt, den ich für mich gesehen habe. Gelebte Predigt. Anders kann ich mir das Handeln von dieser Naomi nicht vorstellen, nicht glaubhaft machen, nicht verstehen. Sie hat sich zwar ein Stück weit aus diesem Herrschaftsbereich Gottes entfernt, aus den Umständen herausgerissen durch diese Hungersnot, aber immer doch ein Stück weit mit Gott verbunden. Sie hatte gehört, sie hatte hingehört, sie hat in ihrem Herzen behalten, Gott ist da, er ist derjenige, der handelt, auch in diesen Umständen. Diesen, ihren Gott, hatte sie in der Zeit in Moab nie ganz aus den Augen verloren. Und wie anders ist es zu erklären, dass ihre beiden Schwiegertöchter zunächst selbst deutlich zu machen, wir wollen mit dir gehen und zu deinem Volk gehen. Das sagen diese Schwiegertöchter. Woher wussten sie denn von diesem Volk, von diesem Gott, mit dem sie jetzt auf einmal mitmachen wollten, wo sie mitgehen wollten? Es geht so weit, dass die Ruth in Versen 16 und 17, die Monika hat es gelesen, ein Glaubensbekenntnis ablegt, wo es heißt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Woher wussten diese zwei Schwiegertöchter, dass es diesen Gott gibt? Woher wussten sie, dass da ein Gott ist? Dankeschön. Woher wussten sie das? Gelebte Predigt habe ich es für mich genannt. Wie kommen sie zu diesem Glaubensschritt hin zu Gott? Gerade die Ruth, diese ganz besondere Beziehung. Eine Synagoge, eine Gemeinde hatten die nicht. Die waren in Moab, da gab es das nicht. Da gab es andere Götter. Woher wussten sie von diesem Gott, der Leben wertvoll machen kann? Von dieser gelebten Predigt dieser Frau. Jesper Juhl, ein dänischer Familientherapeut, sagt, Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Karl Valentin sagt, wir brauchen unseren Kindern nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und ich glaube, das ist so das Beispiel dieser Frau, dieser Ruth, dieser Naomi, die gelebte Predigt gemacht hat, die ihren Gott, den sie vielleicht ein Stück weit aus den Augen verloren hat, den sie letztendlich durch ihr Leben, durch ihren Blick immer wieder auf Gott ihren Schwiegertöchtern nahe bringt. Wo diese Schwiegertöchter, die eine diesen Schritt weg von Gott macht, aber die Ruth den Schritt hin zu Gott macht. Und ich habe mich gefragt, wo machen wir durch unser Leben Geschmack auf das Volk Gottes, auf die Gemeinde Gottes? Wo ist unser Leben diese gelebte Predigt, die nicht von der Kanzel runterkommen muss, die in unserem täglichen Leben passiert? Wo halten wir unsere gelebten Predigten vor unseren Kindern, vor unseren Nachbarn, in unserem Dorf, am Arbeitsplatz? Wo sind wir da, Prediger Gottes, die Gottes gute Botschaft weiterbringen? Ein dritten Punkt, den ich für mich herausgefunden habe. Ich habe ihn mal genannt Kopfkino oder Gedankenkarussell. Kopfkino, Gedankenkarussell. Die Naomi war aus meiner Sicht eine sehr weise Frau. Sie wollte nichts dem Zufall überlassen. Sie hatte in so manch schlafloser Nacht wachgelegen, hatte dagelegen und hatte sich Gedanken gemacht, wie kann ich denn diese Situation jetzt entschärfen? Wie kriege ich denn jetzt da die Kuh vom Eis? Wie kann ich denn mein Leben, was ja in den tiefsten Tälern unten ist, wie kann ich das denn wieder wertvoll machen? Wie kriege ich da wieder einen Schritt von den anderen? Sie hatte eine ganz wichtige Entscheidung in diesen Nächten getroffen. In Vers 6 heißt es, macht sich auf den Weg zurück in die Nähe Gottes. Sie macht sich zurück auf den Weg nach Bethlehem. Das war ihre erste ganz wichtige Entscheidung, von dem dann die Schwiegertöchter ein Stück weit profitiert haben. Wie anders kann diese Frau auf die Einwände der Schwiegertöchter so reagieren, wie sie reagiert? Die Schwiegertöchter, die sagen doch, wir wollen doch mit dir gehen. Und was sagt sie? Menschlich ganz logisch, menschlich ganz verständlich, ihr Töchter, ihr Schwiegertöchter, ich kann euch nichts bieten. Kehrt doch zurück in eure Heimat, bleibt in eurer Heimat, da habt ihr doch Familie, da könnte es doch gelingen, da gibt es doch Möglichkeiten, vielleicht findet ihr da Männer. Ich bin alt, ich kann keine Kinder mehr kriegen, selbst wenn ich Kinder bekommen würde. Nach menschlicher Sicht ist da nichts möglich. Diese weise Frau hatte viel nachgedacht, sie hatte viel überlegt. Sie sagt in diesem Text, heißt es, in eurer Heimat findet ihr Ruhe und Sicherheit. Und das, obwohl sie genau wusste, obwohl sie genau durchdacht hatte, wenn ich jetzt diese zwei Schwiegertöchter noch wegschicke, dann habe ich niemand mehr. Eine sehr, sehr weise Frau. Und was passiert? Die eine will überhaupt nicht hören. Die will nicht mitgehen. Die will nicht wieder zurückgehen. Was passiert? Sie muss Plan B zünden. Sie muss ihn deutlich machen. Hier, es geht nicht. Macht euch Gedanken. Aber die Ruth kehrt nicht um und geht mit. Und diese Ruth hinterlässt trotz dieser wirklich weisen Sprüche dieser Naomi dieses besondere Bekenntnis: Denn da, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Gott ist mein Gott. Das ist eine Aussage, die darauf beruht, ja, dass diese weise Frau Naomi ja, Perspektiven im Leben der Schwiegertochter deutlich gemacht hat. Ich habe mich gefragt, wo ist denn unser Kopfkino? Wo ist denn mein Kopfkino? Wo ist denn meine Hoffnung? Wo mache ich mir Nachtsgedanken? Wo mache ich mir Tagsgedanken? Wo plane ich? Wo habe ich schon Plan B und C und D in meinem Kopf? Kann unsere Hoffnung in unserem Leben öfters ganz anders aussehen, als wir denken? Macht es manchmal einfach auch Sinn, abzugeben, Kopfkino auszuschalten und in diesem Ausschalten des Kopfkinos lassen wir den Plan Gottes nicht unmöglich erscheinen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Lasst uns manchmal weg von unseren schlaflosen Nächten hin zu dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Ein vierter Punkt. Darf ich Gott anklagen oder darf ich Gott klagen, gegen Gott klagen oder Gott vor Gott klagen? Der Theologe und Dozent Thomas Harris sagt, Immer wenn es uns danach zumute ist, dürfen wir bei Gott klagen, wir dürfen ihn anklagen. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, da gibt es mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Schon interessant, oder? Und es gibt sogar das Buch der Klagelieder. Ja, wir dürfen Gott anklagen, wir dürfen mit Klage vor Gott treten. Das macht diese Frau Noemi. Sie sagt in den Versen 13 und 19 und 20, hier nennt mich nicht mehr die Freundliche, ich bin jetzt die Bittere. Ja? Wie kann Gott mir das zulassen? Seine Hand hat mich hart getroffen. Das ist doch Klage in ihrer reinsten Form. Darf ich vor Gott klagen? In der Bibel wird dann immer geklagt, wenn tiefgreifende Ereignisse geschehen und Menschen daran fast zerbrechen. Trotzdem ist Gott unser Gegenüber und er meint es gut mit uns. Dieses Klagen vor Gott, was die Noemi hier in dieser Geschichte macht, ist für mich so eine zweiseitige Medaille. Die eine Seite ist, dass wir Schwieriges und Belastendes nicht in uns hineinfressen. Wir dürfen rausgehen, wir dürfen ja, erleben, dass das Aussprechen von diesen Gedanken, von diesen Problemen, wo wir merken, wir kommen da nicht mehr zurecht, wo wir die Umstände nicht mehr klären können, wo wir auf einmal ein Stück weit reinigende Wirkung erleben, wo wir erleben, da gibt es jemand, der hat ein offenes Ohr für mich. Das ist die eine Seite der Medaille. Das kennen wir aus der Psychologie heraus. Vieles muss einfach mal ausgesprochen werden, damit man den ersten Schritt tut, dass man weitergehen kann. Aber das zweite, viel wichtigere in dieser Beziehung und in diesem Klagen gegenüber Gottes ist, es ist ein Ausdruck der Gottesbeziehung. Ich habe da noch eine Beziehung zu diesem Gott. Ich kann den anklagen. Ich habe da nicht irgendeinen Baum oder irgendeinen Ast oder irgendwas anderes, einen Stein. Ich darf mit diesen Klagen zu meinem Herrn kommen. Ich darf zu diesem Gott kommen und darf in diesem Moment erleben, er hört mich. Er nimmt mich da ernst. Er ist mir deswegen nicht böse. Auch wenn wir Negatives aussprechen, ihm ist es wichtig, dass wir zu ihm kommen. Und genau das macht die Noemi in dieser Geschichte. Sie kommt zu ihrem Gott und klagt an und sagt, so ist es mir ergangen. Ein fünftes Erlebnis aus dieser Geschichte heraus. Haben wir das Kapitel 1 richtig gelesen? Ich hoffe, ihr habt alle mal da drin gelesen. Das Kapitel 1 beginnt mit der Hungersnot und der Familie und endet im Vers 22 mit dem Beginn der Gerstenernte und der Schwiegertochter. Ist das wichtig? Ist das interessant? Müssen wir das verstehen? Ich will es versuchen, deutlich zu machen. Dieser Blick, Augen auf. Wir haben eben in diesem Lied gehört von der Monika, in unserer Kurzsichtigkeit Gottes Weges hin. Genau das hat das getroffen. Genau das trifft das, was dieser Text hier uns an dieser Stelle sagt. In diesem Moment sieht die Noemi nur ihr Klagen. Und dieses Kapitel endet damit, dass es heißt, es beginnt die Gerstenernte. Vor Hungersnot und Ernte, das ist doch konträr, oder? Vor Familie und jetzt Schwiegertochter, ist schwierig zu verstehen. Und unser Problem ist so oftmals, dass wir das Ende der Geschichte kennen. Dass wir wissen, was danach passiert. Das Beginn der Gerstenende ist das neue Kapitel, was Gott aufmacht in diesem Leben dieser Familie, dieser zwei Frauen. Es ist das Kapitel, was Gott neu aufmacht in der Segenslinie Gottes im Alten Testament. Ja. Hier ist Beginn der Segenslinie Gottes, weil die Nachkommen dieser Ruth und des Boas, wir kennen das, die Folge der Geschichte, sind Stammväter, Stammmütter von Jesus Christus, unserem Herrn. Schauen wir uns das mal in der Bibel an. Da gibt es das Bild oder die Geschichte von der Speisung der 5000. 5 Brote und 2 Fische. Wir wissen, die sind alle satt geworden. Das wissen wir heute. Aber die da vorgestanden haben und sehen 5 Brote und 2 Fische, haben diese noch all? Was ist denn da los? Unsere Kurzsichtigkeit, Augen auf. Gideon, 32.000 Mann zur Verfügung, da stehen 135.000 Männer. Und dann sagt Gott, ich muss aussieben. Und irgendwann sind es noch 300 gegen 135.000. Unsere Kurzsichtigkeit, unsere Perspektive. Wir wissen zwar, wie es ausgeht, aber in diesem Moment ist es für uns ganz wichtig, ganz neu Augen aufzumachen, ganz neu zu sehen und zu verstehen, was kann Gott aus 5 Broten und 2 Fischen, was kann Gott aus 300 Mann machen, was kann Gott aus einer Gerstenernte und einer moabitischen Schwiegertöchter machen. Wir müssen neu lernen, die Geschichte in dem Jetzt zu erkennen, zu verstehen, dass es manchmal nötig ist, einfach abzugeben. Gott konnte und Gott machte, er tat mit diesen an diesen kleinen Beispielen, zeigte er uns, ich kann das, ich will das und ich werde das tun. Gott ist ein Gott, der kann. Und ich glaube, wir müssen ganz neu lernen, unsere Augen zu öffnen für die Gotteschancen, die er uns heute im Jetzt bietet, wo wir jetzt sehen müssen, wo wir jetzt verstehen dürfen. Wir können Gott vertrauen. Er ist derjenige, der aus 5 Broten und 2 Fischen, aus 300 Mann und aus einer Gerstenernte und einer moabitischen Schwiegertochter ganz viel machen kann. In den Umständen, in denen wir leben, in dem Jetzt immer Gottes unendliche Möglichkeiten entdecken und vor allen Dingen sie zuzulassen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. So viel meine Gedanken. Ich weiß vom Thomas, dass der Hans noch sich vorbereitet hat. Ich würde dich einfach bitten. Hans, komm. Hans, auf.
Thomas, ja. Ja, der Günther. Moment, erstmal. Der Günther hat auch was mitgebracht, aber er sagt, ja, mach du erstmal. Dann will ich es tun. Und zwar ein bisschen Wiederholung, aber auch zu dem Text, der heute dran ist. Das Buch Ruth ist ein Buch von 2 in der Bibel, das nach einem Nicht-Christen benannt wird, oder nicht Israeliten genannt wird. Das zweite ist Hiob. Und ich fand den Gedanken sehr gut, diesen, wo der Andi versucht hat, auch Parallelen zu Hiob zu, und sind auch, sind wirklich im Buch Ruth Parallelen zum Buch Hiob. Und dann ist es auch das Buch, das nach einer Frau benannt wird. Sie ist zwar nicht Jüdin und die Ruth ist nicht Jüdin, aber das andere Buch bekannt, Esther. So, ein bisschen Wiederholung. Erstmal in Vers 1. Ich fange wieder mit Vers 1 an. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Also es war dieses Buch spielt in der Richterzeit. Und wenn wir das Buch Richter so lesen, dann ist dieser Merkvers oder Satz, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Das wird in Richter 17, Vers 6 einmal erwähnt und dann der ganz letzte Vers im Buch der Richter, lese ich nochmal. Es ist nur die zweite Hälfte, aber ich lese den ganzen Vers. In jenen Vers, in jenen Tagen war kein König in Israel. Und dann jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also es spielt in dieser Zeit. Und das Buch der Richter, wenn wir es so geografisch betrachten, dann ist es ja auch, fängt also Gott im Buch der Richter, im 1. Kapitel, gibt er dem Stamm Juda, oder gibt er dem Juda den Auftrag, du sollst die Führung übernehmen im Volk Israel. Und sie fangen auch so an, der erste Richter ist ja auch einer aus dem Stamm Juda, Otniel, und dann geht es Richtung Norden. Der zweite Richter, Ehud, aus dem Stamm Benjamin, das ist ja nördlich von Juda. Der dritte Richter oder Richterin, Deborah, aus dem Stamm Ephraim, noch weiter nördlich. Dann Gideon, noch weiter nördlich, Manasse. Und dann ist Jephtha genannt. Das ist dann Gilead, das ist auf der Ostseite vom Jordan, noch weiter nördlich. Und dann Simson ist ja, der Richter Simson ist ja aus dem Stamm Dan, das ist ganz im Norden. Also sie entfernen sich immer mehr von dem, was Gott gesagt hatte. Juda soll die Verantwortung oder die Leitung übernehmen. Das wird ja sogar im 1. Mose 49, wo Jakob seine Söhne segnet, wird das ja auch ganz klar heraus, klingt das ganz klar heraus. Juda ist der, der das Zepter hat. Zepter, ein Symbol der Macht. Und aus dir soll mir der Herzog kommen. Und von da an, also eigentlich bei Abraham fängt es ja an, dieser rote Faden, der durch das Buch Ruth geht, den Jochen uns am Sonntag wahrscheinlich dann auch ganz klar nochmal zeigen will. Bei Abraham an bis Ruth oder bis hierhin. Und dann wird ja auch hier im Buch Ruth im 4. Kapitel haben wir ein kleines Geschlechtsregister so. Aber das ist mal weg. Also geografisch waren sie auch, sie haben sich von Gott entfernt. Was ich noch dazwischen sagen will, es mag sein, dass jetzt, was ich so die paar Gedanken, die ich weitergebe, vielleicht manche denkt, ja, du widersprichst ja dem, was der andere gesagt hat. Nee, das ist es nicht. Ich denke, wir sollen eher die Vielfalt sehen. Einfach die Vielfalt im Wort Gottes oder die Unterschiede sehen. Und versuchen, das, was der betont, der Bruder oder der betont oder der andere betont, das einfach anzuwenden, auf uns anzuwenden. Und das ist bestimmt gut. Also, die Zeit der Richter. Und dann heißt es, noch im ersten Vers, und ein Mann aus Bethlehem, der ging weg, mit meinen Worten, seht so. Also dieser Mann wird dann auch nachher im zweiten Vers mit Namen genannt. Und er nimmt auch seine Frau mit, die ganze Familie, haben wir schon gehört. Also ein Mann ging weg. Das, wie bekanntlich oder wie angekündigt wurde, werden wir nach dem Buch Ruth das Buch Jona betrachten. Und da heißt es im, ich glaube, Jona 1, Vers 3, und Jona ging hinab nach Jaffa. Also er ging weg vom Angesicht des Herrn, das will ich betonen. Da war auch einer, der wegging vom Angesicht des Herrn. Und hier könnte ich es auch so verstehen, also dieser Mann, Elimelech, der geht weg vom Angesicht des Herrn. Und dieses Weggehen hat aber Folgen. Ich nenne es mal so, es hat negative Folgen. Und zu der Hungersnot, da auch noch ein Gedanken dazu, es war Hungersnot in Israel. Was für eine Hungersnot war es? Oder was hat die Hungersnot hervorgerufen? War es Trockenzeit? Oder war es, wie im Buch der Richter im 6. Kapitel, Gideon? Da war keine Trockenzeit, da waren nur die Feinde, die haben sie so bedrängt und sie so bestohlen und ihnen alles weggenommen. Und deswegen war Hungersnot. Ob das hier so ist, ob die Hungersnot deswegen war, weiß ich nicht. Aber auch ein Gedanke, den wir mitnehmen können. Also sie haben sich von Gott, die Israeliten hatten sich von Gott abgewandt. Und dann, ich nenne es mal so, kam die Strafe. Das wird ja auch ganz klar im 5. Buch Mose, im 11. Kapitel, glaube ich, ganz klar gesagt, dass wenn sie sich von Gott abwenden, dann wird Gott den Regen vom Himmel weghalten. Und es wird Hungersnot sein und sie werden es schwer haben. Aber dann, das wurde vom Thomas in der ersten Stunde mit der Wortbetrachtung zum Buch Ruth ja auch gesagt, dass, wenn wir jetzt fragen, aus was für einem Ort ging der Elimelech weg? Er ging von Bethlehem weg. Ich nenne es mal Brothausen. Also Haus des Brotes, oder nennen wir es mal Brothausen. Von wo geht er weg? Aus Brothausen geht er weg. Und weitergedacht, von wo geht er weg? Von Bethlehem. Da, wo der geboren wird, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, glaube ich, ist das. Von da geht er weg. Also dürfen wir fragen, war das richtig? Ist dieser Weggang wirklich richtig? Und wohin geht er? Er geht nach Moab. Das waren ja die Feinde Gottes, die Feinde von den Israeliten. Also er geht weg aus dem Haus des Brotes, vom Brothausen geht er weg. Es ist alles so ganz kurz geschrieben. Und dann heißt es schon im dritten Vers, also er geht dann nach Moab, um sich dort aufzuhalten. Im dritten Vers heißt es schon, und Elimelech starb. Und Naomi und die beiden blieben mit ihren Söhnen zurück. Also der Elimelech stirbt. Auch da dürfen wir uns fragen, was hat die Naomi weiter gedacht? Hätte sie nicht denken können, ach, das ist ja wirklich ein Reden Gottes, da sollte ich doch umkehren. Lesen wir nichts von. Wir lesen, dass ihre Söhne heiraten und dass sie, die Söhne, sie nahmen sich moabitische Frauen. Und das war wieder gegen die Anordnungen Gottes. Sie tun nicht mal das, was zum Beispiel Simson getan hat, der Richter Simson. Simson fragte ja seine Eltern oder sagte, naja, ich habe da ein Mädchen, das gefällt mir so, nimm mir die bitte. Hier lesen wir nichts davon. Sie nahmen sich, also sie nahmen sich in moabitische Frauen und auch da steht es ja dann, sie lebten dann 10 Jahre da in Moab. Ob sie im ersten Jahr schon geheiratet haben, weiß ich nicht. Weiß nicht. Man hört auch so Auslegungen. Aber auf jeden Fall, sie sterben dann auch. Und dann ist Naomi, ist es ihr klar, dass sie zurückgehen soll. Aber einen Gedanken, den ich hier noch gerne weitergeben will, zum Beispiel hier in Vers 2 heißt es, dass diese Familie, das waren Ephratiter. Ephratiter, das sagen die Theologen, die Ausleger oder die jüdischen, die Rabbiner, die jüdischen Ausleger, das könnte ein Titel sein. Also ein Ephratiter war ein angesehener Mann, ein wohlhabender Mann, ein Führer im Volk, ein gesegneter Mann. Das können wir auch, wenn wir weiterlesen, hier im Buch Ruth so raushören. Er hatte Besitz in, der Elimelech hatte Besitz in Bethlehem. Aber er geht weg. Stirbt dann, die Söhne sterben auch. Und dann ist ja das, dass die Naomi sich auf den Weg macht, zurückzugehen. Und will ihre Schwiegertöchter mitnehmen, oder? Ja, sie will sie mitnehmen, klar. Aber hat sie vielleicht gedacht, ich will nicht auch hier begraben werden, wo mein Mann oder meine Söhne liegen. Ich will wirklich zu dem wahren Gott oder zu dem Volk Israel zurückgehen. Weiß ich nicht. Nehmen wir auch den Gedanken mit. War das der Gedanke oder der Anlass? Oder letztendlich, mir ist es auch ganz klar, dass Gottes Hand und Gottes Führung hier im Spiel war. Gott das so gefügt hat, denn Gott sah das Ganze vom Ziel her. Und wir, wenn wir, weil wir das Buch Ruth kennen oder das Ziel kennen, können das auch so verstehen. Gott wollte, dass sie zurückgeht. Gott wollte, dass sie zurückgeht. Und ihre Schwiegertöchter, die gehen erstmal mit, aber dann sagt sie zu ihnen, und das tut sie dreimal, geht bitte zurück, geht zurück. Und wohin schickt sie zurück? Zu ihrem Gott, zu den Götzen. Zu den Feinden Israels schickt sie zurück. Augengedanke. Aber die Orpa, irgendwann sagt sie dann, okay, dann gehe ich zurück. Sie küsste sie und ging zurück. Und dann heißt es in Vers 14, Ruth 1, Vers 14, die letzten Worte, Ruth aber hängte sich an sie. Ruth sagt, nein, mit meinen Worten, ich gehe mit dir. Und dann kommt diese schönen Worte, wo du hingehst, da will auch ich gehen, wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Also kann ich genauso verstehen, wie auch Andi das so geschildert hat. Naomi hat dir wirklich diesen wahren Gott, durch Naomi hat Ruth diesen wahren Gott kennengelernt. Und dann dachte ich auch so, schwingt hier nicht auch dieser Gedanke mit in diesem, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Oder sie hängte sich an sie, Mama, dass Ruth sagt Mama oder Schwiegermama, ich halte zu dir, ich werde dich nicht ins Altenheim schicken. Nehmen wir auch den Gedanken mit. Und das, die Geschichte zeigt uns das, dass sie das auch tut. Und dann benutzt Ruth sogar eine Schwurformel hier, wie sie das dann alles so sagt, wo du stirbst das Letzte, da will auch ich sterben. So soll mir der Herr, und das ist Gott gemeint, der wahre Gott, der Gott Israels, tun, und so hinzufügen, nur der Tod soll mich von dir scheiden. Und dann gehen sie. Stellen wir uns das jetzt so vor, dass zwei Witwen, ungewisse Zukunft, machen sie auf den Weg ins Ungewisse. Die Ruth vielleicht ganz besonders. Und trotzdem hält sie dran. So gingen, in Vers 19 heißt es dann, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und das dessen zufolge, weil Naomi gehört hatte, dass Gott das Volk Israel wieder heimgesucht hat und wieder Brot geschenkt hatte. Es war wieder Brot in Brothausen. Es war wieder Brot in Brothausen. Sie gehen und kommen dann an. Sie kommen an in Bethlehem und dann heißt es, dass die Frauen oder der ganze Ort war in Bewegung. Die ganze Stadt war ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? Bestimmt waren noch Männer dabei, die das gehört haben. Und dann sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Also Naomi heißt ja die liebliche, Mara die bittere. Nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Fand ich wieder sehr gut, Andi, wie du das so gesagt hast. Wir dürfen auch hier, ich würde es mal so nennen, die Schuld auf Gott schieben. Und er hört sich das an. Hier gibt es ja in gewissem Sinne, gibt es ja Gott die Schuld. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen. Was meint sie mit voll? Vielleicht mit Mann und Söhnen bin ich ausgegangen. Jetzt kehre ich zurück. Ich weiß nicht, was ich noch finde in Bethlehem. Voll bin ich ausgegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Auch da wieder ein Gedanke. Ja, Gott macht auch das, was er will und er hat mich wirklich in große Not gehen lassen. Und dann heißt es im Vers 22, so kehrte Naomi zurück und mit ihr die moabitische Ruth, die Moabiterin Ruth. Ruth war immer die Moabiterin geblieben. Hier vielleicht auch ein Gedanke, man könnte fragen, hat sie zu dem Volk Israel konvertiert, die Ruth, oder nicht? Ich weiß nicht. Aber sie bleibt die Moabiterin, bis auch im letzten Kapitel finden wir das nochmal so, mehrere Male, aber auch da noch so formuliert, dass sie die Moabiterin Ruth ist. Und ist da nicht auch ein Gedanke, dass für uns jetzt heute, wie wir das so einordnen können, dass Gott auch sogar die Heiden zu sich ruft? Und noch einen Gedanken, der mir so kam, also Ruth und Naomi sind auf dem Weg zurück nach Hause, also nach Bethlehem. Und ist es da vielleicht so, dass Ruth den Weg zurückgeht, den Lot gegangen ist? Wie meine ich das? Lot trennte sich ja von Abraham. Lot trennte sich von Abraham und was er nahm, das Land nahm er sich dann. Abraham ließ ihm das zur Wahl. Nimm dir das, was du möchtest, denn unsere Herden sind zu groß. Und er sah, also was die Augen sahen, er sah die Ebene von Jordan und ging dann nicht nur in die Ebene von Jordan, sondern nach Sodom. Und die Stadt war ja die, die so böse war und die Menschen darin so böse waren, die dann Gott nachher richtet und vernichtet. Ist es hier vielleicht so, Ruth geht und von da, und dann haben wir ja die Geschichte mit Lot, woher die dann stammen, die Moabiter. Lot hatte dann mit seiner Tochter einen Sohn, der hieß dann Moab und da stammen sie alle ab und bis auf die Ruth. Die stammte auch aus Moab. Und ich denke, Sie haben das jetzt klar genug verstanden, also dass Ruth wirklich diesen Weg zurückgeht. Diesen Weg von Moab aus dem Götzendienst wieder zurück zum wahren Gott. Auch ein Gedanken, den wir gerne mitnehmen sollen. Ja, es ist spät geworden. Aber ich habe eins gemerkt, wenn ich mich zu stark beeile, dann bin ich ganz durcheinander, dann geht das nicht so richtig. Und ja, zwei Gedanken nur, die ich auch mit uns mitgeben will, kurz zusammengefasst. Den hat auch Thomas in der letzten Stunde schon erwähnt. Gott bewahre uns. Und er bewahrt uns wirklich. Die Frage ist, lässt du dich bewahren? Wovor? Vor einem Weg nach Moab, im Bild gesprochen. Oder vor einem Weg vom Wort Gottes weg. Also, ach, das ist... Ich will nicht sagen, dass auch Passagen im Wort Gottes sind, die wir nicht mehr eins zu eins auf uns, auf unsere Zeit, das sagt dann die Heilszeiten, klärt das klar, dass wir Passagen in der Bibel haben, die wir nicht eins zu eins auf uns anwenden können. Besonders im Alten Testament. Aber es sind so viele, wo wir Parallelen ins Neue Testament oder Zitate haben. Das Neue Testament zitiert Verse aus dem Alten Testament und die dürfen wir durchaus anwenden. Also im Bild gesprochen, dass unser Gott uns bewahrt vor einem Weg nach Moab, vor einem Weg weg vom Wort Gottes. Und der zweite, Ruth kehrt zurück, was ich eben gesagt habe, zu dem Gott Israels und wird reich belohnt. Und das allerletzte, wenn Ruth ist ja die Uroma von David. Wenn Ruth alt oder sehr alt geworden ist, dann war sie die, die auch an der Tafel vom König David gesessen ist. Das ist unser Gott. So reich wurde Ruth belohnt, weil sie den ersten Schritt gewagt hat. Den ersten Schritt ins Ungewisse, menschlich gesehen. Sie hat ihn gewagt, den ersten Schritt, und Gott segnet sie wirklich so reich, dass sie vielleicht als alte Oma an der Tafel Davids gesessen hat und es genossen hat. Das ist unser Gott.
Die Monika hatte mich gebeten, noch zu beten. Das mache ich.